Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, auch nicht in stürmischen Zeiten. Wir, das sind
Lothar Leuschen,
Uni Beizet
und Andreas Boller. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht manchmal was voraussagen. Ich sage jetzt gar nicht Leverkusen, sondern am 5. Februar haben wir eine Folge gemacht und haben der den Titel gegeben, auf der Titanic spielt die Musikkapelle munter weiter. Ja, und jetzt sind wir halt eben, die Kapelle spielt, am Wochenende spielte nicht, aber seekrank sind sie geworden, leider. Also die See wird immer stürmischer beim WSV, denn genau das, was wir im Prinzip damals besprochen haben, ist jetzt öffentlich.
Ja.
Haben wir und jetzt, wie geht's weiter?
Was haben wir
alle Mann über Bord, oder wie, Lothar?
Wie geht's weiter? Ich meine, das ist die, sag mal, wie es weitergeht, ist endlich die Aufgabe derer, die da die zu entscheiden haben, wie es weitergehen soll. Oder meinst du jetzt diese Geschichte mit dem Darmvirus?
Nee, ich glaube, der Andreas meint eher die Planung für die neue Saison.
Ja, da machen sich viele Fans sehr zu Recht viele Sorgen. Das stimmt, da muss man, aber nochmal, sind doch die Leute, die sind doch eingekauft worden, dieses Problem zu bearbeiten. Die wollen doch Profis sein. Und ich glaube, das sind die auch, da müssen sie jetzt dran arbeiten. Jetzt haben wir die ersten Abgänge, oder einen haben wir jetzt am Wochenende bestätigt bekommen, was mir persönlich sehr leid tat, weil der natürlich mal in Gladbach gespielt hat, aber auch ein guter Spieler ist, wie ich finde. Aber es ist halt so, wie es ist. Die jungen Leute, die dort spielen, suchen sich ihre Perspektiven. Seine ist jetzt Gütersloh. Und alle, die da nicht auf dem Platz stehen, die nicht das Trikot tragen, sondern Verantwortung, neben dem Platz, müssen jetzt losrennen und sagen, wie bauen wir jetzt eine Mannschaft auf, die nächstes Jahr, in der nächsten Saison oben mitspielen kann. Das ist ein normales Geschäft. Also ich meine, wir machen das, wir wollen das ja, wir sind ja rein Herzens und guter Dinge. Das muss man jetzt nicht skandalisieren, das muss man jetzt auch nicht überbedrohlich finden, sondern es ist einfach eine Aufgabe, die sich dem WSV, dem Wuppertal SV stellt, namentlich den Menschen, die wir alle kennen. Und los geht's.
Also wir reden jetzt von Beckhoff, also das ist jetzt klar, dass der, ich glaube, das ist der erste offizielle Abgang.
Ja. Wobei man da sagen kann, ich könnte mir vorstellen, dass der WSV da auch nicht auf eine Verlängerung hinausgearbeitet hätte.
Ich denke, das wird auch nicht der letzte Spieler, von dem man hören wird, dass er nächste Saison woanders spielen wird.
Aber es ist doch nicht schlimm. Das ist doch Standardgeschäft. So ein Kader lebt doch auch davon, dass er sich verändern muss. Er muss sich entwickeln. Dann ist es ein neuer Trainer da, der hat ein bisschen andere Spielidee als ein anderer Trainer, da muss sich der Kader wiederentwickeln. Wir haben jetzt die Situation bei WSV, dass leider 10, 11 Verträge auslaufen von Leuten, von denen man einige gerne behalten hätte. Das wird nicht funktionieren, weil das Geld nicht da ist. Aber nochmal, das ist doch einfach die Aufgabe der sportlichen Leitung, zu gucken, wie können wir aus dieser Situation was machen. Und die können das. Ich habe da gar keine Sorge, denn es bleiben ja auch 10, 11 Leute, die in dieser Saison ja gut funktioniert haben. Wenn man jetzt mal die blöden Dellen mal rauslässt, wir haben auch schon draußen mal drüber gesprochen, dann war das doch eine gute Saison.
Ich meine ja auch nur, dass nachdem man im Februar vielleicht noch ein bisschen im Wolkenkuckucksheim so auch.
Aber die Wahl ist ja.
Fans, ist man jetzt auf dem harten
Boden der Realität? Du bist doch der Chef, Unker. Du hast doch die ganze Zeit gesagt, dass es so kommen wird. Du hast ja die ganze Zeit gesagt, Friedhelm Runge mindert sein Engagement, völlig in Ordnung, da war tun nach all den Jahren. Du hast immer gesagt, du warst der Erste, der gesagt hat, da gehen ja jetzt irgendwie auch 10, 12 Leute von Bord dann, weil die keine Verträge mehr haben für die nächste Saison. Das ist einfach so.
Ja? Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile jedem klar geworden, dass es nicht die Geschichte ist, da wird sich schon irgendwie der liebe Onkel Friedhelm wird dann irgendwann mal wieder
Ich sag mal ganz ehrlich, ich hoffe, es passiert nicht. Also nicht, weil ich jetzt Friedhelm Runge nicht leiden könnte, ich habe mit Friedhelm nichts zu tun, sondern ich möchte erreichen, dass dieser Wuppertaler Sportverein sich auch mal vom Friedhelm Runge emanzipieren muss. Er muss sich selbst aufstellen, denn irgendwann ist auch mal Friedhelm Runge nicht mehr bereit, nicht mehr willens, leider auch nicht mehr in der Lage, permanenter Geld reinzuschieben. Also es wird höchste Zeit, dass dieser Wuppertaler Sportverein sich so professionell aufstellt, wie er gerne sein möchte.
Nee, aber jetzt hat es ja auch Entscheidungen gegeben, dass der WSV zum Beispiel sagt, was wir auch hier im Prinzip gewünscht, gefordert, ja, als vernünftig angesehen haben, dann müssen sie halt eben auffüllen, den Kader. Ist ja schon passiert. Also ich glaube, 4 A-Jugendspieler haben praktisch
Vertrag immer für die neue Saison. Ja. Und ich finde, die Medaille hat 2 Seiten, wie Lothar gerade gesagt hat. Natürlich ist das nicht so einfach. Also es ist schon problematisch, wenn es Spieler gibt, die keinen Vertrag über die Saison hinaus haben, dass die sich eventuell für andere Vereine entscheiden. Aber auf der anderen Seite sehe ich das auch so. Die Chance ist jetzt irgendwo da, sich von der ganzen Geschichte dann auch mal so zu emanzipieren vom Friedhelm Runge. und sich auf andere Füße zu stellen. Und ich sehe das ganze Ding jetzt auch gar nicht so negativ, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das ist doch kein Votum gegen Friedhelm Runge, der sich über die Jahre der wirklich engagiert hat und so.
Vielleicht kommt er ja auch nochmal und passiert auch nochmal was.
Wenn ich jetzt WSV wäre, würde ich mir tatsächlich, da hat der Andreas ja recht, ein bisschen Sorgen machen. Das muss man auch tun.
Natürlich.
Aber ich würde auch sagen, okay, ich gehe mal davon aus, dass das nicht geschieht und ich jetzt den Auftrag habe, diesen Fußballverein so, also diese Fußballgesellschaft so aufzustellen, dass sie mittelfristig, langfristig überleben kann. Das ist jetzt der Auftrag. Und der Auftrag besteht eigentlich schon seit vorigem Jahr. Und ich hoffe, ich weiß es nicht, bin da nicht so firm da, aber ich hoffe, dass das auch seit mindestens einem halben Jahr ganz viele Leute an ganz vielen Türen klopfen und mal fragen, ob man mal über den WSV sprechen darf. Das hoffe ich sehr. Wir können nämlich auch machen wie bisher. Wir verschränken die Arme und sagen, was ich vorher auch schon gesagt habe, man müsste mal. Und niemand ist Mann, keiner tut's und am Ende steht dann der WSV da mit dem Inter von 600.000 Euro und die Forderung der Fans berechtigterweise ist, aber der soll doch mal aufsteigen in die dritte Liga. Nur mit einem Inter von 600.000 Euro wird das eher eng.
Ja. Jetzt eher unwahrscheinlich, also das muss man so sehen, der Duisburg ist jetzt, steht praktisch fest als Absteiger. Seit
das ist ein Drama, das ist echt ein Drama.
Das und, ja, aber auch da muss man erstmal abwarten, wie Duisburg sich neu aufstellen wird. Also ich würde jetzt gar nicht so großartig jetzt schon darauf pochen, der WSV muss nächstes Jahr aufsteigen. Natürlich sollte das kurz- bis mittelfristig passieren, aber jetzt geht es erstmal darum, A, einen vernünftigen Kader auf die Beine zu stellen mit den Mitteln, die man hat und gleichzeitig perspektivisch sich anders aufzustellen. Und ich denke, darum geht es jetzt im Moment.
Ja, und die ersten Signale hat es gegeben. Die Problematik ist nur beim WSV, und da müssen wir uns auch wiederholen, es wirkt sich ja praktisch, dass man schon 11 Spieler hat oder jetzt praktisch 15 im Kader, wirkt sich so ein bisschen die finanzielle Bremse wie ein Transferstopp an. Da fällt mir jetzt direkt mal der 1. FC Köln ein. Die haben sich aus anderen Gründen praktisch alle Möglichkeiten verbaut, überhaupt auf dem Spielermarkt tätig zu werden. Und beim WSV ist es ein bisschen die Problematik, dass man, wenn das Ding funktionieren soll, sich noch von einigen der Spielern, die über die Saison hinaus einen Vertrag haben, eigentlich noch trennen muss.
Ja, das ist ja angeboten worden, aber ob die Spieler sich darauf einlassen,
ja gut, aber das. Aber vielleicht hat ja auch der eine oder andere gar keine Lust, dann, ich sag mal, auf eben dieses hohe Ziel nicht oder in dieser Mannschaft nicht spielen zu wollen. Also
vielleicht
aus sportlichen Gründen wechselt er vielleicht, weiß der Teufel wohin, nach Aachen oder so. Die brauchen Spieler, sonst gehen die nämlich direkt in der dritten Liga wieder runter.
Rein theoretisch ist das möglich, nur dann bist du als Verein abhängig davon, ob diese Spieler diesen Weg gehen wollen oder nicht. Und wenn sie Vertrag haben, dann kann es natürlich sein, dass die Spieler sagen, nee, ich habe Vertrag, ich bleibe. Das mag sein.
Ja. Aber im Grunde bin ich eigentlich froh, dass dieser Schwebezustand zu Ende ist. Schwebe ist ja immer so eine Sache in Wuppertal. Also diese 5. Februar, wir wissen, dass es ganz schlimm ist und wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit, da rauszukommen. Aber wir lassen es erstmal so weiterlaufen, dass die Nummer durch ist. Also das ist vorbei. Und jetzt muss man die Wochen nutzen, um den größten Schaden zu vermeiden.
Ja. Und da sage ich mal so, das ist schwierig, auch nicht. Es gibt bestimmt Dinge, die lustiger sind, was machen andere auch. Es gibt ja in den Profiligen, es gibt ja noch mehr vierte Ligen, also Staffeln als die im Westen, das machen viele andere Vereine, müssen das auch tun, machen das auch erfolgreich. Warum soll der WSV das nicht können?
Ich meine, also es spricht nichts dafür, dass der WSV es nicht kann. Im Prinzip war es doch Schlaraffenland jetzt. Wir müssen überhaupt nicht wirtschaften, wir haben einen tollen Rahmen finanziell und
großes Nachdenken. Anstrengungsloser Wohlstand ist immer schlecht, weil er nicht fordert, weil es nicht vorangeht, weil es nicht weitergeht, weil die Strukturen dann eben erlahmen. Das war jetzt so, das hat Vorteile gehabt, der WSV konnte über viele Jahre im semiprofessionellen Bereich Spitzenfußball spielen. Das war der Vorteil. Der Nachteil war, dass eben keine Strukturen geschaffen worden sind, die tragen für den Sprung in die Hauptprofessionalität, also in die dritte Liga, die dann wirklich, also die ist dann auch der Definition nach Profiliga. Das ist eben ausgeblieben in den vergangenen Jahren. Ja, das ist einfach so. Und jetzt muss man, ich bin da weder Unke noch Fatalist. Ich finde, eigentlich ist es eine Chance, die man nutzen sollte.
Das meine ich auch.
Das ist, sagen wir mal, Abenteuerwirtschaftlichkeit, kann ich da nur sagen. Das ist okay, das kann man machen. Und es gibt in dieser Region nicht nur in Wuppertal, und ich finde, der WSV ist an einem Punkt, wo er bergisch denken muss, ja, so als Magnet für das Bergische Land denken muss. Gibt es genügend Potenzial, um Geld einzusammeln für gute Fußballunterhaltung? So, und da kann man sich mit verbinden mit dem WSV. Mittlerweile haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen bin ich da jetzt nicht mutlos. Es erfordert Anstrengung. Ja, der WSV muss gucken, wer in seinen Reihen dazu imstande ist, das zu tun. Denn da muss man natürlich freundlich, seriös, höflich, nett auftreten. Das muss man machen. Und da gibt's auch Leute, da habe ich gar keine Sorge. Und dann wird man sehen, dass es geht. Ja, vielleicht ist dann in der nächsten Saison nicht der Platz 2 drin wie dieses Jahr, sondern vielleicht nur Platz 7. Aber wenn in der Perspektive damit gesagt ist, wir sind in der Regionalliga, wir sind stabil und wir peu à peu werden wir uns wieder nach oben arbeiten. Und irgendwann in den nächsten 5 Jahren meinetwegen oder in den nächsten 3 Jahren machen wir den Schritt in die dritte Liga. Ja, ist doch gut.
Also willkommen in der Realität. Der Absolut. Entscheidende Mann ist Gaetano Manno jetzt hier die nächsten Tage, Wochen. Der muss mit den Spielern reden. Der muss klar machen, wer macht, geht den Weg mit, auch mit einem kleineren Etat. Wer geht denn nicht mit? Und ich glaube, bin auch der Meinung, dass einige Spieler da noch sehr gefragt sind bei anderen Vereinen. Also die werden nicht hier wie Falschgeld da in der Kasse bleiben, sondern die wird man auch, ich sag mal nicht los, aber die finden Abnehmer. Das hat man bei Pires gesehen, das hat man bei anderen gesehen, die den WSV verlassen haben, Patzler, die haben sofort wieder einen Verein gefunden.
Ja, aber die, also, um die es jetzt geht, die sind ja noch begehrter, aber, weil die natürlich auch jünger sind. Ja, also, ja, muss man auch ehrlich sagen. Ich finde einfach, so gerne man diese Spieler behalten würde, wenn es nicht möglich ist, dann ist es halt nicht möglich. Man muss sich nach den Realitäten orientieren. Genau. Und dann muss man eine andere Lösung finden. Ja. So gerne man auch den einen oder anderen da gerne behalten würde, so ist das Geschäft irgendwo.
Genau.
Das ist,
Und alles andere ist Geschwätz. Und Geschwätz hat es viel gegeben am Wochenende über den Spielausfall. Vielleicht können wir das ganz kurz abhaken. Ich hatte auch erstmal vor allem der Zeitpunkt war ein bisschen seltsam. Aber das hat sich, glaube ich, geklärt. Denn der entscheidende Punkt ist nicht, dass man den Rasen schonen will. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass die Spieler in Streik oder so etwas wie einen Warnstreik ausgerufen haben.
Es ging auch nicht darum, Aachen die Aufstiegsfeier zu versauen.
Das schon mal, glaube ich, an Aachen hat bestimmt überhaupt keiner gedacht. Da nehmen die Aachener sich zu wichtig.
Ja.
Ich glaube, der entscheidende Punkt war dann, dass man mit Fortuna Düsseldorf gesprochen hat und gesagt hat, bei uns sieht es so aus, wir haben so und so viele Ausfälle. Hat schon mal jemand von euch diesen Norovirus erwischt?
Nee, ich habe mit Nora nichts zu tun gehabt.
Also ich sage nur, wenn man den hat, dann weiß man es sofort.
Norovirus.
In dem Moment, wo man ihn hat, weiß man sofort, dass man ihn hat. Das ist kein gutes Gefühl und man ist Hundeelend. Also das ist ganz klar. Der WSV hatte schon mal im Spielerteam, das ist bestimmt 15 Jahre her, da hat man erst geforscht und hat überlegt, ob man irgendwie beim gemeinsamen Nudelessen sich das geholt hat. Ich kann mich auch noch gut erinnern, damals hatte der WSV so eine Art Kooperation mit Grundschulen, hat viel mit Schülern gearbeitet, also so in den Schulen Trainingseinheiten abgehalten, da gab es auch mal eine große Versammlung, wo man sich mit den Lehrern getroffen hat und mit Kindern und so. Und dann denke ich glaube, so ein paar Tage später war das Ding in der Mannschaft und dann, ich weiß nicht, ob man ein Spiel absagen musste, aber Verschwörungstheorien gab es auch schon damals, aber die gingen mehr darum, in welchem Restaurant die Wuppertaler Spieler sich den Magen verdorben haben. Aber alles Unsinn, ich glaube, es ging auch hauptsächlich von Fortuna Düsseldorf aus.
Ja, zu Recht. Und die wollen dann ganz gerne, ich meine, wenn die jetzt noch ein Virus mitbringen und die wollen gerade aufsteigen in die erste Bundesliga, dann kann man verstehen. Also insofern, Verschwörung, ja, da waren eben ein paar Leute krank, Punkt. Mein Gott, was soll's.
Ja,
also,
nachgeholt.
Dieses Spiel wird jetzt die Regionalliga nicht mehr beeinflussen, weil ich glaube, das Thema ist ja erledigt, nachdem wir auch die Aachen am Wochenende wieder gewonnen haben. Insofern, Fall erledigt, mein Gott.
Ja, und für den WSV könnte Aachen sogar einen Gefallen tun, wenn sie das Spiel wirklich am Freitag bei Fortuna Köln gewinnen. Dann müsste Aachen den letzten Schritt aus eigener Kraft tun.
Also ganz ehrlich, Aachen hätte rein theoretisch am Samstag auch schon feiern können. Ich weiß gar nicht, was die
in Aachen haben ja die Rheinisch-Westfälische-Technische Hochschule, die haben alle Taschenrechner und wissen das irgendwie noch nicht
genug. Okay, alles klar, gut.
Dann, aber das ist natürlich total lächerlich.
Dann kann man dann auf Knopfdruck, wenn es theoretisch 100% ist, kann man
aber
ja dann
wir können die Sau rauslassen. Ne? Wir können ja Grüße nach Aachen schicken. Also der WSV wird alles tun, aber nicht in Köln freiwillig verlieren, damit man denen ihre komische Aufstiegsfeier da versaut.
Ja, ich meine, die können natürlich feiern, das ist auch absolut richtig, die sind dann auch verdient aufgestiegen, aber
der WSV will doch gewinnen.
Also wer solche Dinge in die Welt setzt, sollte mal vorher vielleicht das Gehirn einschalten. Also wer soll so ein Risiko eingehen, aus den besagten Gründen dann nicht zu spielen? Also jetzt mal ganz ehrlich, also das ist
dann nehmen sich halt
an den Haaren herbeigezogen.
Ja, das ist genau. Wir können den, sie sollen feiern und nochmal eine Erinnerung, hat es auch schon gegeben. Der WSV ist nach Aachen gefahren und die Aachener haben damals den Aufstieg in die zweite Liga perfekt gemacht mit dem Heimsieg gegen den WSV. Auf dem alten Tivoli. Ich war dabei.
War das nicht 53 oder so?
Nee, so 1853, so lange ist noch nicht. Nee, damals ging es von der zweiten Liga dann, glaube ich, noch mal ganz hoch für Aachen. Und da ist eine große Zeit angebrochen. Dann haben sie ihr Stadion gebaut und sind dann mehrfach in die Insolvenz gegangen.
Aber der Andreas alles weiß.
Ja, das ist
unglaublich. Weil er natürlich selbst dabei war.
Ja, natürlich.
Nein, ich war dabei.
Er war der Rasen.
Ich war dabei und es gab dann in der Stadt die Aufstiegsfeier nach dem Spiel. Ich bin da so ein bisschen in der Stadt geblieben, um mir die anzugucken. Die haben einen schönen Marktplatz, die haben einen schönen Balkon.
Ja, und
man kann sich kaum vorstellen, was da los sein wird am nächsten Samstag. Ja. Das ist Bundesliga.
Wir wollen ja faire Sportsleute sein und den Aachenern das natürlich gönnen. Ja. Aachen ist ein Verein, der hat natürlich viel Tradition. Bundesliga auch schon gespielt, auch UEFA Cup damals, glaube ich, gespielt.
Der würde Leverkusen.
Aber der WSV auch. Der WSV hat auch ein schönes. Ja. In Wuppertal gibt es auch ein schönes Rathaus mit einem schönen Balkon, einen schönen Rathausplatz, ne, den
Johannes-Rau-Platz. Nee, da könnte man schön
feiern. Da können auch 5.000-6.000 Leute draufstehen und jubeln. Also
ist schon lange her, haben wir schon gemacht.
Das ist jetzt nur aufgeschoben, ist nicht aufgehoben.
Ist schon lange her, aber ich war auch da.
Ja. Auch da warst du dabei.
Auf dem Balkon,
hier. Warst du eigentlich auch bei der Geburt von Günter Pröpper dabei eigentlich?
Nein, habe ich knapp verpasst. Aber das Ambiente ist schon wirklich erstligareif. Die Bilder wird man ja auch dann irgendwie mal im Fernsehen oder im Internet sehen.
Aber
in Aachen, da gehören sie ja auch irgendwie von der Größe hin. Ist ein großer Traditionsverein mit Vizemeisterschaft.
Und die haben ja sonst auch nichts da. Nee, genau.
Ne? Nein, kleiner Schatz, komm. Wie gesagt, der Dom steht daneben und das ist schon eine große
Kulisse. Also ist es doch besser, Aachen spielt in der dritten Liga als jetzt
Wangenwerk. Aber lass uns nicht so
viel. Wollen wir nicht.
Nein, wir wollen Aachen nicht. Aber wie gesagt, der WSV könnte einen kleinen Schritt zur Stimmung dann auf dem Tivoli dann beitragen. Und da hoffen wir ja auch drauf, dass er das nicht ganz einfache Auswärtsspiel bei Fortuna Köln gewinnt. Und zuzutrauen. Ja. Aber es wird auf alle Fälle nochmal ein gutes Spielchen.
Ja. Freitagabend, Südstadion, meine alte Heimat, sag ich mal, und einer der besten Rasenflächen, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher so.
Damit gepflegter Fußball drauf gespielt, das wird ein tolles Spiel.
Und dann hoffen wir einfach mal, dass die Spieler, die jetzt flach liegen, dass sie sich gut erholen, dass sich nicht weitere angesteckt haben und dass man die Woche sich vernünftig vorbereitet und dann ist es der Freitag.
Meine Erfahrung mit diesem Virus, und die liegt schon 20 Jahre zurück von besagtem WSV-Zwischenfall, wenn das Virus aus dem Körper raus ist, dann geht es dir ganz schnell wieder gut, dann fängst du wieder an zu essen und dann geht es wieder aufwärts. Und das wird wahrscheinlich auch so sein, also ich sehe da überhaupt keinen Grund, dass das Spiel, es sei denn, haben sich jetzt noch irgendwie Leute, aber die haben jetzt schlauerweise gesagt, jetzt bleiben wir mal alle drei Tage zu Hause, damit die Kette unterbrochen wird und dann geht es am Freitag weiter. Und dann wird der seekranke WSV wieder Richtung zweiter Tabellenplatz. Das sollte das Ziel bleiben.
Und wollte ich gerade sagen, der WSV hat ja noch was zu verteidigen, nämlich den zweiten Tabellenplatz. Ja, der zweite ist der erste Verlierer. Einerseits ja, andererseits ist es aber die Bestätigung einer guten Saison, einer guten Phase.
Sollen die was verschenken?
Dritter, zweiter ist jetzt in der Regionalliga West nicht so schlecht. Da spielt nochmal, das ist ja keine Kirmestruppenveranstaltung da, sondern spielen gute Mannschaften. Und der WSV spielt seit vielen Jahren jetzt oben mit. Und das sollte auch als Ziel, finde ich, werden die aber auch haben, die wollen ja auch gewinnen, bestätigen wollen, da Platz 2 zu verteidigen und da bin ich echt guter Dinge. Wenn Nora oder Noro, wie auch immer es heißt, dann den die Körper wieder verlässt. Ja, genau. Auch das war deine Zeit. Oh Gott, das war jetzt gemeint. Tut mir leid.
Aber meine Zeit waren, als die Traditionsvereine noch in der Bundesliga spielen. Da sollten wir auch mal drauf zu sprechen kommen. Also diese Fehler, die werden ja nicht nur auf dem Platz gemacht. Also
nur die
WSV zeigt im Moment, ist kein Geld da. Was haben wir noch? Köln zeigt, man kann keine Spieler verpflichten. Das hat ja auch seine Gründe. Ich habe jetzt in der Süddeutschen gelesen, da ist auch ein Argument, was mir eingeleuchtet hat. Diese mit Ljubljana, diese Streitereien um Jugendspieler, das hätte man alles glatt biegen können, wenn man mal ein bisschen verhandelt hätte oder mal ein bisschen gesprochen hätte. Denn kann ja auch kein Interesse sein bei dem Verein, dass man den 1. FC Köln dazu bringt, abzusteigen oder keine Transfers. Die wollten Geld haben, klar. Über was wird denn gesprochen im Fußball? Über Geld. gut, da hätte man sich mit einer kleinen Summe irgendwie einigen können und er wäre gut gewesen. Aber wenn man meint, das muss man nicht, man ist der große erste FC Köln, dann geht's in die Hose.
Ja, das ist ja tatsächlich so, dass das alle Abstiege finden im Grunde nicht auf dem Rasen statt, sondern vorher schon in den Geschäftsführer- und Sportvorstandsetagen.
Ja, und Gladbach arbeitet sich jetzt,
sagen wir mal, kontinuierlich nach unten. Das ist auch, da muss auch dringend was geschehen, so, weil nämlich nicht sein kann und nicht sein darf. Jetzt hat das nichts damit zu tun, dass ich schon seit 150 Jahren da Fan bin. Das gilt mir für den ersten FC Köln ganz genauso. Es kann ja echt nicht sein, dass am Ende nur noch Hemd hoch, Heidenheim und Knickbein Kiel da in der Bundesliga spielen mit 15.000, 20.000 Zuschauerstadien und die richtigen Vereine, die, also sagen wir alten Säcke natürlich, die richtigen Vereine, die, mit denen wir unsere Tradition, unseren Fußball werden verbinden, dann in der zweiten Liga oder wenn es ganz schlecht läuft bei Schalke noch in der dritten oder beim 1. FC Kaiserslautern. Man stellt sich vor, der 1. FC Kaiserslautern in der dritten Liga, was soll das denn? Ja,
ja, da sind ja halt noch ganz viele andere.
Ja, genau. Ja, ich weiß das ja. Ja, ja, so. Also ich sag mal, das ist der Lauf, und ich glaube tatsächlich ist es so, und deswegen auch da sind wir eigentlich wieder beim WSV, die perspektivisch werden die Erfolge nicht gefeiert auf dem Rasen und errungen, sondern die werden in den Geschäftsführungen, in den Sportvorständen sozusagen eher konstruiert. Und wenn da nichts funktioniert, das merkt man nicht von jetzt auf gleich, das ist ein schleichender Prozess. Ja. Dann ist es dann in 2, 3, 4, 5 Jahren siehst du dann plötzlich, dann ist der Erntetag, dann stellst du fest, oh, du hast ja nur 15 Punkte, leider abgestiegen. Das erlebt der 1. FC Köln. Borussia Mönchengladbach scheint so ein bisschen die Gefahr zu laufen, sie nicht noch die Kurve kriegen. Und andere Vereine haben das vorher auch schon nicht. Der Hamburger Sportverein, der wird jetzt, habe ich heute irgendwo gelesen, der Zweitliga-Dino und steigt da nicht mehr auf. Aber das ist doch, ich meine, das ist halt wie es ist. Das ist,
ne? Aber diese ja. Dinos, die können ja noch froh sein, dass die Fans noch mitspielen, weil der Bedeutungsverlust, der wäre noch viel größer, wenn die jetzt vor leeren Stadien spielen würden. Aber die zweite Liga hatte am Wochenende wieder mal über 300.000 Zuschauer.
Ja, wenn man sich anguckt, wenn da drin spielt und mit welchen Stadien die
dort sind. Und die hatten mal 400.000 in dieser Saison. Das ist unvorstellbar. Ja. Da würden, frag mal, die zweite Liga in Österreich, wie viele Zuschauer die haben oder in der Schweiz.
Das ist auch eine wirklich gute zweite Liga. Ja. Da wird auch sehr, sehr gut Fußball gespielt. Aber das ist eben das Blöde an der zweiten Liga, ist eben, du bist von den internationalen Töpfen sehr weit weg. Und die brauchst du am Ende, damit du perspektivisch genügend wirtschaftliche Mittel dir erarbeiten kannst, um dort zu bleiben, wo du bist.
Ohne die Fans würde es zum Beispiel diese große Fernsehberichterstattung, dieses Ausmaß an Live-Übertragung gar nicht geben. Die würden doch, welcher Sender würde denn 5.000 Zuschauer, ein Riesenstadion, Olympiastadion, wo 5.000 Zuschauer drin sitzen,
kein Mensch
zeigen? Genau. Ist doch nur sendbar oder erlebbar, weil wenn der HSV spielt.
Ja, weil die Stadien voll sind.
50.000 sieht aus wie ein Länderspiel.
Guck dir Schalke an in der zweiten Liga. Die spielen gegen Abstieg und die Bude ist voll da bei den Heimspielen. HSV genau das gleiche, wobei die natürlich jetzt auch noch im Aufstiegsrennen waren. Das wird wahrscheinlich nächste Saison beim FC Köln, wenn sie absteigen sollten, auch nicht viel anders sein. Die werden auch vielleicht nicht immer voll, aber da werden schon
40.000 plus
viele Zuschauer sein. Ja,
und das Verrückte ist, im Moment läuft, gibt ja nichts, was du im Fernsehen nicht sehen kannst. Bei Magenta TV zeigen sie schon die EM-Spiele von Anno Dunemals und ein Gruppenspiel 1980, Deutschland gegen Holland.
3-2.
Ja,
3-2.
10.000 Zuschauer.
Ja, in Rom, glaube ich. Ne?
Ja, oder? Ja,
hat kein Mensch
Anfang der 90er Jahre waren die Bundesliga-Stadien auch nicht ausverkauft.
96, ja. Ein Viertelfinale, Deutschland gegen Kroatien. War schon ein paar mehr Zuschauer da, aber leere Plätze ohne Ende.
In England,
die ja, also das hat sich was geändert, aber das ist wirklich das Einzige, was die großen, also die Dinos noch... was denen noch Bedeutung verleiht, diese 100.000 Vereinsmitglieder, diese 50.000 im Stadion. Aber sportlich ist das doch zweite
Wahl. Diese Dinos, von denen du gerade sprichst, dazu gehört auch der 1. FC Köln, dazu gehört Kaiserslautern, da gehört auch Borussia Mönchengladbach dazu und natürlich der Hamburger SV, verleihen dem Fußball auch seine Wucht. Wenn die alle nicht mehr da sind, dann wird denn, also nur von Heidenheim, Hoffenheim und Holstein Kiel, wird der Fußball nicht überleben können. Das ist ganz schlecht.
Und das Schöne ist, Heidenheim, Kiel, Hoffenheim nicht, aber war alles mal auf einem Augenhöhe mit dem WSV. Und da hieß es damals...
Ja, der WSV war auch schon mal in der Bundesliga. Da warst du auch dabei.
Damals hieß es ja schon, als wir auf Augenhöhe mit Kiel waren zum Beispiel, ja, den Sprung ganz nach oben, den kannst du nie mehr schaffen. Das ist schon weg, ist abgefahren. Es geht doch.
Ja, weil die Konstellationen stimmen. Also Kiel, das ist auch eine kontinuierliche Arbeit, die in den vergangenen 5-6 Jahren geleistet haben.
Oder 10 Jahre.
Oder 10 Jahre. Ja, vielleicht haben die dann auch einen vernünftigen. Ich glaube, dass am Ende ist die Frage des Umfeldes. Welche Leute sind da am Werk? Wie ist so ein Verein wie Holstein Kiel in die Region eingebunden? Das haben die Kielers natürlich ein bisschen leichter als der WSV. Hier im Umkreis von 50 Kilometern sind 6 Bundesligisten, ja, oder so. Ein paar noch Zweitligisten haben wir auch noch. Das ist ein bisschen andere Konkurrenz, aber dafür haben wir auch ein bisschen mehr im Angebot als jetzt um Kiel herum. Nach Kiel kommt viel Wasser, das ist gar nichts mehr und trotzdem kriegen wir das irgendwie hin. So, und also deswegen sage ich, das kann der WSV auch können. Das ist eben eine Frage von kontinuierlicher Arbeit. Die Erfolge werden nicht auf dem Rasen konstruiert, sondern an Schreibtischen. Und da ist die Chance und sonst nirgendwo.
Ich glaube, in Kiel hat auch Uwe Stöver, ist ein Wuppertaler, der, glaube ich, jetzt Ende der Saison da aufhören wird, aber hat in den letzten Jahren da auch gearbeitet im Hintergrund und hat auch, glaube ich, seinen Anteil daran, dass Holstein Kiel sportlich jetzt in der Situation ist, dass höchstwahrscheinlich aufsteigen werden. Und daran sieht man, die Wuppertaler können es ja irgendwo. Ne? Also ich meine, in dem Fall, warum sollte das in, wir hatten das Beispiel auch schon mal mit Mainz 05 ja. hier.
Warum, nochmal, gut, dass du die Frage stellst, warum sollte Wuppertal das nicht können?
Ja,
ich finde, dass Wuppertal grundsätzlich sich erstmal wieder selbst vergewissern muss, was ist eigentlich Wuppertal? Wuppertal gehört zu den 20 größten Städten der drittgrößten Volkswirtschaft dieser Erde. Das ist jetzt kein Dorf. Wuppertal ist die 7. Stadt Nordrhein-Westfalens, des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Deutschlands, der wichtigsten Industrieregion Europas. So, Wuppertal ist also überall mittendrin. Wir verzwergen uns manchmal so ein bisschen, weil wir so, das können wir eh nicht schaffen. Warum können wir das eh nicht schaffen?
Ich habe nicht gesagt,
nein, nicht. Also klar können wir das schaffen, muss ich mal nur ein bisschen anstrengen. Das ist eben schon mit
Schweiß verbunden. Zum Beispiel Kiel ist auch ein gutes Beispiel wieder. Mainz ähnlich. Kiel hat Relegationen verloren. Also die waren schon haarscharf dran, zweimal, glaube ich. Ja, dreimal.
Einmal schon. Auf jeden Fall.
Ja, gegen Köln sind sie
mit,
dann.
Mit Markus Anfang, glaube ich, als Trainer.
Haben sie gegen einmal Köln in der Rückspiel
genau.
halt. Ja,
genau.
Aber sie sind schon öfter haarscharf dran gewesen, haben diese Enttäuschungen überwunden, ohne dann verrückt zu spielen, sondern immer wieder.
Ja, die sind bei sich geblieben.
Ich glaube, dass dazu auch gehört, so ein bisschen, ohne dass ich mich jetzt in Kiel wirklich auskenne. Ich war da mal, aber da muss man nicht unbedingt gewesen sein, ist egal. die ruhen dann in sich selbst und sagen, wir sind jetzt hier in der zweiten Liga, wir sind ein etabliertes Zweitligateam, wir lassen uns Zeit mit dem Schritt. Und wenn die Konstellationen stimmen, machen wir es. Und das ist jetzt genauso gekommen. Ich persönlich hatte Holstein Kiel vor der Saison jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, um aufzusteigen. Ich hatte auch St. Pauli nicht drauf, die sind dann vorhin beinahe abgestiegen. So kann man mal sehen, wie die Dinge sich entwickeln können. Ja. Das ist ja eine Frage von Konstellationen. Die Zufälligkeiten, die da mitspielen, dann gewinnst du dann in Hamburg 1-0, ja, so, und das ist dann
aber eben. Aber auch harte Arbeit, muss man auch
sagen. Ja, genau, also, ja, aber dahin kommst du nur, wenn die Basis stimmt. Ja. Und die Basis stimmt nur dann, wenn die Gesamtkonstruktion stimmt. Und das sind nicht die 15 Spieler, 17 Spieler auf dem Rasen, die da eingesetzt werden können, oder 16, um richtig zu sagen, sondern es ist eben insgesamt das. Wenn Wuppertaler daran beteiligt sind, heißt das ja auch nur, es geht.
Ja. Und wenn du sagst, da ist sonst nichts außer Wasser und gute Luft, ganz stimmt es auch nicht. Denn gibt da den THW und Holzbein Kiel hieß es immer, das war Fußball, aber wirklich das dritte Liga und nicht irgendwie, was Handball war, meilenweit vor, auch was die Zuschauer angeht.
Ja, das ist alles gut.
Ich möchte trotzdem gesagt, es gibt eine Chance für Fußball da oben und vielleicht steigen sie auf, vielleicht steigen sie gar nicht auf. Weiß man noch alles. Und es wird ja noch Fußball gespielt noch. So ganz sicher ist es ja noch.
Nee,
aber auch da gilt der ganze Zeit.
Die Richtung geht.
Da kannst du auch einen Haken dran machen.
Ja. Ja. So. Die haben jetzt beim HSV auch gewonnen.
Den Kielern und den Heidenheimern und den Hoffenheim ist das ja auch zu gönnen grundsätzlich. Die Frage ist nur, passt das auf die Dauer für die Konstellation des Profifußballs in Deutschland? Wenn wir uns ja auch noch mit den Engländern streiten um den 4. Champions-League-Platz und so. Also am Ende geht es ja, das hast du eben auch gesagt, leider ist es am Ende eine Frage von Geld. Am Ende ist eine Frage von, kann ich mir das leisten? Ist das wirtschaftlich darstellbar, dass ich Profifußball anbiete? Das ist eigentlich alles.
Da kommt meine Theorie, dass es ab einem gewissen Punkt auch mit Geld nicht der Erfolg zu kaufen ist. Also ab einem gewissen Punkt. Sag mal
du bist
so,
ja, doch Romantiker, ne?
Ab Viertelfinale Champions League. Da kannst du Geld bezahlen, wie du willst. Da musst du ein bisschen Glück haben, da muss es stimmen.
Ja,
muss es,
aber
und dann kommt so eine.
Aber es ist doch schon so, Andreas, da wo viel Geld ist, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass auch seriös gut gearbeitet wird, sind die Dinge natürlich auch einfacher. Auch wenn jetzt die momentane Situation so ist, dass natürlich zwei Bundesligisten in der Champions League im Halbfinale sind. Ja. Das ist und super, überhaupt gar keine Frage, das ist absolut okay. Und Bayer Leverkusen in Europa. Aber das ist richtig, ja. Aber
weil sie gut gespielt haben und weil sie es alle verdient haben.
Weil sie auch ein bisschen Glück hatten, das kommt auch dazu.
Auch ja. Besser waren als ihre Gegner, ja. Zum Beispiel beim FC Bayern war das auf jeden Fall so, bei Leverkusen garantiert auch. Es ist nur, die Frage ist ja die Perspektive. Wenn du unter den letzten acht in der Europa League oder in der Champions League bist, da spielt Geld keine Rolle mehr. Da kommen ja die hin, die vorher schon die Möglichkeiten hatten, über Jahre hinweg mit wirtschaftlichen Möglichkeiten, sich dort zu etablieren, um überhaupt mal ins Achtelfinale, sagen wir mal, in der Champions League zu kommen. Wir haben ja viele Vereine auch in Deutschland gehabt, die da mal mitspielen durften, so zwischendurch. Eintracht Frankfurt, unsere Gladbacher waren dabei. Die waren Lichtjahre davon entfernt, jemals so weit zu kommen. Weil die Strukturen, weil dafür das Geld nicht ausreicht. Dafür reicht die Kaderqualität nicht aus, weil du eben nicht imstande bist, einen Stürmer für 50 Millionen Euro einzukaufen, der dir garantiert, dass er wenigstens mal 15 Türchen in der Saison macht. Garantiert. Kannst du nicht bezahlen. Aber jetzt die letzten acht im Viertelfinale, die können die alle bezahlen. Und die können auch 100 bezahlen. Und deswegen sind die da, wo die sind. Und danach beginnt dann eben Qualität, Tagesform, bisschen Glück, bisschen Pech. Der Schiedsrichter hat mal hingeguckt, der Videoassistent hat wieder mal geschlafen. Was weiß ich, was alles passieren kann.
Verletzungen und
dann bist du am Ende, das muss man doch auch mal sagen, den Respekt zu zollen, die drei Mannschaften, die da in der Bundesliga so weit gekommen sind, die haben sich das auch erarbeitet und erspielt und verdient und die waren nämlich besser als ihre Gegner. Es ist nicht immer alles, ne? Nicht alles Glück, aber es ist immer vieles auch können.
Vielleicht kann man es so beschreiben, es wird so mit gezinkten Würfeln gespielt. Also
nur in Köln, sonst nicht.
Nee, ich meine, das Geld ist praktisch, das bewirkt, dass eben nicht die gleiche Verteilung ist zwischen was kommt, eine 1 oder eine 6, sondern dass die 6 öfter kommt. Weil man das Geld da reingepackt hat. Ja,
natürlich.
Auch das ist keine Garantie dafür, dass die 6 immer kommt.
Garantie ist es nicht,
aber die, ja auch.
Es geht um Wahrscheinlichkeiten.
Wahrscheinlichkeiten.
Genau. Ja, aber auch das ist eine Sache, die ist nicht auf dem Rasen erkämpft worden, sondern die ist vorher in den Chefetagen erkämpft worden. Bayern München ist so gut, weil die damals Robert Schwan hatten, den ersten wirklich genialen Manager im deutschen Fußball, glaube ich. Borussia Mönchengladbach war gut wegen Helmut Grashoff, weil er das wirklich konnte, weil er wusste, wie das geht, weil er das Gespür dafür hatte. Und so gibt es für jeden Verein gibt's irgendwelche Leute, die sagen, also der dann angekommen ist, da waren Leute am Werk, die das gekonnt haben, die im Bestande waren, dieses Unterhaltungsprogramm mit einer soliden Wirtschaftlichkeit zu verbinden, mit Gespür, mit Fingerspitzengefühl. Und deswegen sind die da, wo die sind. Und heute.
Und dieser Zaubermann heißt Rudi Völler beim DFB.
Weil er es geschafft,
so spontan
Nagelsmann bleibt? Oder,
zum Beispiel, weil er erstmal gekommen ist, als alle gesagt haben, geht gar nichts. Dann hat er ein Spiel gecoacht, das haben sie gewonnen, da ging wieder ein bisschen besser. Und dann hat er einen Trainer gefunden.
Ja.
Und jetzt hat er einen gehalten. Und Rudi Völler ist auf dem Platz Weltmeister geworden. Er ist als Trainer, obwohl er davon nicht so viel Ahnung hatte,
ist
er Vize-Weltmeister geworden.
Rudi Völler ist vor allem ein ausgesprochen, soweit ich kenne ihn persönlich nicht, so vom Sehen und vom bisschen mal lesen und von Weitem mal guten Tag sagen, allenfalls mal, ist vor allem ein sehr authentischer Typ, der total ehrlich ist, ich glaube, dass wenn du dem deine Hand gibst, kriegst du auch 5 Finger zurück, und zwar immer. Das ist gar nicht so schlecht. Und so, ich glaube, dass so einer Leute überzeugen kann von Dingen, die sie vielleicht so hundertprozentig gar nicht tun wollten. Und ich glaube, dass sich auch Nagelsmann hat davon überzeugen lassen, dass für ihn eine gute Idee sein kann, eine erfolgreiche WM zu spielen. Und damit meine ich mindestens Halbfinale, ist eine erfolgreiche WM. Wir müssen ja mal gucken, woher kommt Deutschland im Moment, leider Gottes. Unnötigerweise, meiner Meinung nach. Dann hat er alle Möglichkeiten der Welt, sich irgendeinen Verein auf dieser wunderbaren Welt auszusuchen, wo er viel Geld verdient, wo er mit richtig vielen guten Leuten spielen kann und dann zu ahnden, was er sich vorher sozusagen gesät hat.
Ich glaube, weil du gerade sagtest, Rudi Völler hat irgendwo, finde ich, auch wieder so eine gewisse Glaubwürdigkeit reingebracht, nachdem der DFB in den letzten Jahren trotz Misserfolgen auf so einer Welle geschwebt ist, die irgendwie entfernt hat, so von der Basis so ein bisschen. Genau. Also die Mannschaft und so weiter, auch wenn es natürlich Erfolge gab, aber die letzten Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, waren überhaupt nicht gut, wenn man sich die Turniere anguckt. Und Rudi Völler hat es mit seiner Art und Weise, finde ich, geschafft, da, wie du sagst, Lothar, mit Authentizität, da wieder Glaubwürdigkeit reinzukriegen. Und er hat es geschafft, dass Julian Nagelsmann jetzt für weitere 2 Jahre Bundestrainer bleibt. Und
gute Entscheidung. Nagelsmann,
ja, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ich vergleiche das so ein bisschen mit der Entscheidung von Xabi Alonso, auch in Leverkusen zu bleiben. Weil ich finde, beides sind junge Trainer und beide haben noch alle Zeit der Welt im Trainergeschäft, auch noch andere Mannschaften zu trainieren. Und ich finde, das hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und dann sofort bei der nächstbesten Gelegenheit wieder irgendwie die Pferde zu wechseln, fände ich problematisch, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen finde ich die Entscheidung absolut richtig.
Ich finde, dass Nagelsmann mit den beiden Spielen gegen Frankreich und die Niederlande gezeigt hat, was er von dem Geschäft versteht. Da hat die Mannschaft wirklich umgekrempelt.
Auch in Kombination mit Völler natürlich.
Weil er eine wichtige Entscheidung getroffen hat. Ich habe ja selbst gesagt, das war was für ein Mist, aber so die wichtige Entscheidung getroffen hat, Toni Kroos wieder zurückzuholen. Die wichtige Entscheidung getroffen hat, so ein Spieler wie Ilkay Gündoğan sozusagen zur Verfügungsmasse zu machen, so zum Verschiebebahn auf der Kante spielen, muss aber nicht.
Aber auch also, die Auswahl der anderen Spieler.
Der hat eine Konstruktion erzeugt. Das ist ja kein Zufall, wenn du gegen die Franzosen, die sind jetzt auch nicht mit ihrer fünften Kapelle aufgelaufen und die Niederländer auch nicht, da bestehst, sogar gewinnst und so, dann ist das schon, dann zeigt das schon, also da sieht man mal, wie wichtig so ein Trainer ist, denn dass Deutschland gute Spieler hat, da braucht man doch nicht drüber, man fragt sich ja, wie kann man mit solchen Spielern, mit diesen Fähigkeiten, die deutsche Fußball-Bundesliga-Spieler haben, immer noch in großen Turnieren in der Vorrunde ausscheiden, das geht ja eigentlich gar nicht. Da kannst du mich ja als Trainer hinstellen, ich habe keine Ahnung, geht draußen, wie früher, geht draußen, Franz Beckenbauer, geht draußen und gewinnt, ja, oder spielt, ja, spielt Fußball, zack, gehen die raus und spielen Fußball und gewinnen. Wie das möglich ist, dass wir in zwei großen Turnieren in der Vorrunde ausscheiden, ist mir heute noch ein Rätsel. Kann ich nicht verstehen, ist auch nicht logisch. Mit den Spielern, völlig unmöglich. Da muss es eben an der Stelle leider sagen, das hat der Hansi nicht geflickt.
Vorher Jogi, ja.
Und der Jogi auch sowieso nicht.
Ja. War ein schleichender Prozess,
muss absolut, man
so sagen.
Absolut.
Und keiner hat ihn aufgehalten. Und der Rudi Völler ist einer, der will nicht verlieren. Und der ist auch bissig und der schafft auch eine Atmosphäre, wo die alle mal wieder munter werden im
Kopf. Ja, und das ist ja geschehen. Also ja. Und insofern, super Entscheidung, kann ich nur sagen. Und ich würde auch, also wie gesagt. Und
es gibt jetzt auch keine Ausreden, denn guckt euch an, Dortmund in der Champions League drin, Bayern im Halbfinale, Leverkusen. Also der deutsche Fußball ist nicht irgendwie
drittklassig. Und vor allem, du hast eine Heim-EM. Also ja, alleine schon diese Motivation zu Hause in Europa.
Guckt euch an, wo die Spieler Rüdiger mit Real
Madrid natürlich.
Toni Kroos ist dabei. Dann hast du jeden.
Guck dir mal Sané in Arsenal an, wie der gespielt hat in London, was der für ein Spiel da hingelegt hat. Also wie der da im Tempo.
Es gibt keine Ausreden und ich glaube, das haben die jetzt auch
kapiert. Florian Wirtz, Musiala, also. Deutschland hat super Spieler, man muss nur eine gute Mannschaft werden und eine Turniermentalität auch entwickeln. Also das ist ganz wichtig. Aber die Voraussetzungen sind da, finde ich jetzt. Die Fronten sind klar, Völler bleibt, Nagelsmann bleibt, der Kader steht mehr oder weniger. Da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren, da kann man die letzten Spiele abwarten, wie die Form ist. Und dann muss man gucken, dass man die richtigen nominiert, um eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen.
Auf wen würdet ihr setzen in der Champions League? Wer holt da, zieht das Ding?
Wer zieht das Ding? Also Bayern gegen Real ist 50-50, würde ich sagen. Wobei Real gestern gegen Barcelona gewonnen hat. Die sind eigentlich mehr oder weniger spanischer Meister. Die sind durch. Ja. Und das andere Halbfinale, da glaube ich leider, dass sich Paris durchsetzt.
Da bin ich gar nicht für sicher.
Ja, sicher bin ich mir nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn Paris das...
Ich würde mir wünschen, ich bin ja weit davon entfernt, ein Fan des FC Bayern München zu sein. Ne? Total weit. Allein schon, weil die Brennide so vergiftet wäre, dass die Champions League gewinnt mit dem Tuchel.
Mit Tuchel?
Das fände ich so schön.
Finale gegen Dortmund in Wembley wäre natürlich schon
reizvoll. Egal, gegen wen sie gewinnt, und dann möchte ich nur ganz gerne...
Gab's ja schon mal.
Ja, gab's schon mal und wird sich dann wiederholen. Geschichte wiederholt sich.
Dann möchte ich ganz gerne mal die Chefetage, in dem Moment, wo dann das Spiel abgeführt wird, Tuchel hat mit denen, die möchte ich jetzt gerne mal die Gesichter der Chefetage gucken.
Es gab ja ein Mannschaftsfoto aus der Kabine.
Ja. Das erste Mal irgendwie.
Und da sah es aus, als eine Herz und eine Seele absolut, ist jetzt wirklich eine Untertreibung noch.
Aber gewesen. Da kannst du mal sehen, wie Erfolge zusammenschweißen können. Also
ach, da habe ich alle Trainer geliebt, wenn man Erfolge gehabt hat. Natürlich. Das waren die besten Trainer. Riesen Esel sein, aber wenn man mit denen gewonnen hat, ein Spiel nach dem anderen, schöner war es.
Aber Andreas, wenn wir schon mal bei Trainern sind, ich weiß nicht, ob du mir das gestattest, dann die Überleitung zum Amateurfußball.
Ja, da, klar. Ich weiß, du hast recht gehabt, Uni.
Womit? Also,
ja, der Uni hatte letzte Woche schon angedeutet, das war Montagmorgen. Ich glaube, da wusste es noch so richtig keiner, aber Lothar, der Uni,
ja, wusste, genau.
Unser Freund stimmt. Peter Radojewski
genau.
wieder zu höheren Weinen gekommen ist.
Ja. Ich wollte zwar auf was anderes hinaus, aber dann kommen wir dann
mit dem
an. Ja, dann fangen wir damit an. Also SSV Sudberg hat einen neuen Trainer präsentiert zur neuen Saison. Also wir haben gerade über Nagelsmann gesprochen. Julian de la Cruz wird nächste Saison Sudberg
euer Konkurrent
coachen. Genau, wird dann unser Konkurrent sein. Er hat auch eine Sudberg-Vergangenheit, war da früher Spieler, war unter anderem auch mein Spieler. Und der wird halt, wie gesagt, nächste Saison unseren Konkurrenten coachen.
Und den anderen, den hatten wir gerade angesprochen, genau, Peter Radojewski, genau. Der geht zur SSVG Velbert.
Von Germania Wuppertal, nimmt das unter anderem auch Thomas Ediger als Athletiktrainer mit, der ist auch ein bekannter Name hier beim WSV. Ja, und wird dann höchstwahrscheinlich mit Velbert in der Oberliga spielen. Ja.
Sprung von zwei Ligen, aber er ist halt bekannt in Velbert. Hat SC Velbert trainiert.
Genau.
Man kennt ihn als
Regionalliga-Trainer vom WSV. Ja, ich glaube, Friedhelm Runge hat auch noch Kontakte zu SSVG Velbert, soviel ich weiß. Und vielleicht hat das da auch eine Rolle gespielt. Ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Für den Peter freut es mich auch, dass er wieder ein bisschen höher trainiert. Nachdem diese Meldung rauskam, dann 8-1 verloren hat, haben sie dann gestern 1-0 gewonnen, kurz vor Schluss mit einem Elfmeter. Haben auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt auf die Klatsche letzte Woche.
Und Velbert hat gewonnen.
SVG Velbert hat gewonnen, ja. Hat 3-0 gewonnen, meine ich, in FC Köln Amateure. Ne?
Das ist ganz erstaunlich.
Das ist erstaunlich, aber ich glaube, es wird trotzdem nicht reichen, weil der Abstand zu groß ist.
Kommt zu spät. Aber zeigt, dass die Truppe, das hatte ich ja auch im Testspiel hier gesehen, da haben sie ganz ordentlich gespielt.
Ja, vielleicht ist es auch so, dass man jetzt so ein bisschen befreiter aufspielt, weil keiner mehr irgendwie mit irgendwas rechnet. Und der Kopf spielte im Fußball halt auch eine große Rolle. Mag sein, dass das eine Rolle gespielt hat am Wochenende.
Ja, und sonst im Amateurfußball.
Sollten wir vielleicht mal erwähnen, dass dass Leverkusen in der Bundesliga noch verlieren kann? Sollte man mal erwähnen.
Was?
Leverkusen kann in der Bundesliga noch verlieren.
Sie könnten
in der A-Jugend-Bundesliga allerdings nur. Ja. Aber dann gegen WSV. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Das ist nicht so schlecht.
Ja, das stimmt. Das ist, zeigt einfach, dass es auch die Idee, dann auch Spieler hochzuziehen in Regionalliga-Kader, gerade wenn die Situation beim WSV so ist, wie sie ist, da muss man uns ja nichts vormachen. Aber warum sollen die Jungs nicht mal eine Chance bekommen? Die schaffen es, da mitzuspielen, mit einigen kleinen Ausnahmen, wo sie mal unter die Räder gekommen sind.
Also, finde ich auch. Also die haben
aber sie spielen gegen die besten Jugendspieler. So, die Weststaffel ist nun mal die stärkste mit Abstand, denke ich mal, wenn du im Süden vielleicht Bayern München oder Stuttgart noch dazu zählst. Aber das ist mit einer der stärksten auf alle Fälle und schaffen es zumindest, ich glaube, gegen Schalke haben sie 1-0 verloren.
Schalke haben sie 1-0 verloren.
Jetzt
Paderborn 1-0. Hatten sie dann leider
8 Stück
gekriegt, das war ein Aussetzer.
Aber jetzt 1-0 gegen Leverkusen, die stehen am zweiten Platz hinter einem haushohen Tabellenführer Borussia Dortmund.
Machen, glaube ich, kurz vor Schluss das Tor mit einem super Schuss aus einer größeren Entfernung,
habe ich gelesen. Ja, kriegt der Junge ja auch eine Chance. Man muss mal gucken, man muss sich die Jungs
denen muss man auch eine Chance geben, weil man hat doch eine A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft nur, damit man den Seniorenkader auffüllen kann, sonst hat das doch gar keinen Zweck. So, und dass die Spieler, wenn die mit 18, 19 und auch 20 dann da hinkommen, nicht sofort spielen können wie jemand, der schon 3 Jahre in der Regionalliga spielt, ist doch vollkommen klar, die muss man halt heranführen, aber das ist doch ein wichtiges Kapital.
Und das ist das. Also vielleicht sind sie jetzt noch nicht so richtig in der Lage, aber wenn sie dann mal 3 Monate da oben mit dabei sind.
Die lernen dazu, die gewinnen Physis, die gewinnen Cleverness, das ist schon richtig so. Ja. Und wenn du dann, deswegen ist man beim WSV gar nicht so bange, die haben ja noch andere Jugendmannschaften, die in der Niederrheinliga ganz oben spielen und da vor Meisterschaften stehen. Also das ist schon nicht so schlecht.
Ja, aber die Problematik ist ja auch gewesen in dieser Saison zum Beispiel, dass du 22 gestandene Regionalligaspieler hast im Kader. Und der Jeff Chuanga war der dazugekommen ist. So, an den 22 vorbeizukommen, dass du überhaupt mal Spielpraxis bekommst, ist ja
relativ. Ist aber dann, aber
jetzt
dann,
sieht die bitte, Chance ja anders
aus. Das ist eine Frage des Trainers, finde ich. An der Stelle muss man auch sagen, dann bin ich jetzt keiner, das war vielleicht leichter gesagt als getan. Wenn ich aber weiß, es ist ein Spiel, das ist jetzt sicher für mich gelaufen oder sicher gegen mich gelaufen, dann kann ich solche Spieler auch mal für 10, 20, 30 Minuten oder 25 Minuten mal einsetzen, damit die mal merken, also es wird bei den Profis ein anderes Tempo gespielt, die Passschärfe ist eine andere, da kommt der andere mal vorbeigeflogen, da wusste gar nicht, der fliegen kann und so. Das sind so Dinge, die musst du lernen, die musst du erfahren, sonst kannst du es ja nicht, sonst wirst du es ja nie wissen. Ja.
Aber die Problematik war, dass der Kader so dicht war, dass der Trainer natürlich auch überlegt, die Jungs, sind im Training, ein 22-Jähriger oder ein 23-Jähriger oder Phil Beckhoff zum Beispiel, der ist im Training so weit vor dem Jugendspieler und der muss auch dann die Chance kriegen, all wenigstens eingewechselt zu werden. Ja. Also die Chance, überhaupt mal auf den Platz zu kommen,
ist nicht
war
so
ja
einfach,
so gut wie null.
Ist
und jetzt kann es ja in der nächsten Saison anders sein und dann ist das System auch durchlässiger und dann gibt es vielleicht auch die Chance, dass sich eine oder zwei durchbeißen. Ja? Aber die hast du natürlich nicht, wenn du vorher schon den Laden so vollpackst, dass du weißt, da kommst du nicht dran vorbei.
Ja, also die nächste Saison wird für junge oder jüngere Spieler definitiv
eine Chance sein,
sich da in den Vordergrund zu spielen. Ich weiß nicht, ob Tronga noch Vertrag für die neue Saison hat. Ich weiß nicht, wie der Verein mit ihm plant. Aber auch für ihn würde dann gelten, in der neuen Saison eventuell mehr Einsätze zu bekommen.
Entweder eine Chance oder dann einen Vereinwechsel, damit er ans Spielen kommt. Ja, genau. Das ist natürlich für viel Beckhoff auch ein Thema gewesen.
Genau.
Und nächste Saison kann man jetzt vielleicht auch planen beim TSV Ronsdorf langsam, dass es halt in der Bezirksliga weitergeht.
Ja, man hat jetzt in Reusrath 0-0 gespielt, Freitagabend schon. Ich habe jetzt gelesen, Dennis Levering hat gesagt, wer weiß, was dieser Punkt am Ende wert ist, kann man definitiv so sehen. Man muss dazu sagen, Reusrath hat, glaube ich, vor 2 Wochen auch gegen Vohwinkel unentschieden gespielt. Das scheint keine schlechte Mannschaft zu sein. Und im Moment ist der Abstand noch so, dass man, glaube ich, damit ganz gut umgehen kann. Trotzdem brauchen sie noch ein paar Punkte auf jeden Fall. Also ich glaube, die spielen jetzt am Wochenende gegen Berge Sporn. Das ist eine Mannschaft, die noch um den Aufstieg spielt. Wäre natürlich schön, wenn sie da zu Hause was holen könnten.
Ja, und der Kronenberger SC in der Landesliga hat 39 Punkte gesamt, ist allerdings eine 20er-Liga.
Ja, 20er-Liga.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl, mit 39 Punkten kannst du nicht absteigen. Also,
ja, aber guck dir mal den Abstand zu den Abstiegsplätzen an. Also das ist nicht mehr so viel. Die Kronenberger haben jetzt die letzten 3 Spiele, glaube ich, wieder verloren. Ja,
das ist aber irgendwie fast unglaublich, wenn man, ich schätze mal, ein paar Punkte kommen noch dazu. Ja. Und diese magische 40 Punkte war eigentlich immer so nach dem Montag.
Ja, aber 20er-Liga ist eine andere Nummer. Und man darf auch nicht vergessen, die Kronenberger spielen jetzt in Kapellen. Und Kapellen ist Tabellenzweiter. Die haben auch noch eine Möglichkeit aufzusteigen. Kronenberger sollen vorsichtig sein. Also ich meine, die machen dann 4-5 Spiele am Stück mit Siegen. Da denkst du, okay, die sind raus und dann verlieren sie jetzt wieder 3 Spiele hintereinander. Also das könnte auch sein, dass das bis zum Ende geht bei Kronenberg. Also ich hoffe, dass sie es schaffen natürlich, aber es wird eng.
Also wieder eine kleine Serie aufbauen.
Ja, am besten. Ja.
Und deine Serie in der Kreisliga A ganz kurz noch, ihr habt Probleme, keine Tore.
Wir schießen so wenig Tore und wobei ich sagen muss, wir haben gestern gegen Mettmann 08 ein gutes Spiel gemacht. Wir hätten mindestens meiner Meinung nach einen Punkt verdient gehabt. Mit der Leistung meiner Mannschaft war ich zufrieden, das muss ich sagen. Also wir haben sie dann auch im Laufe der zweiten Halbzeit so eingeschnürt, dass sie gar nicht mehr hinten rausgekommen sind. Die Leistung war gut, viel besser als in den letzten Wochen. Ergebnis war halt nicht so schön für uns, aber wenn wir diese Leistung auf den Platz bringen, dann werden wir auch wieder unsere Siege einfahren.
Und ein bisschen traurig stimmt ja, dass man, oder nicht ein bisschen, sondern doch ein bisschen sehr, dass mein Sportfreund Nürnberg, dass die Saison nicht ordentlich zu Ende bekommen in der Kreisliga.
Also ich bin eigentlich ungern jemand, der bei anderen Vereinen großartig sich da, aber ich finde, das ist, damit beeinflusst man auch den Abstiegskampf. Also wir haben jetzt so damit nichts zu tun, aber die zweite Mannschaft von Ronsdorf, die sich mit Bayer da duelliert, für die ist das natürlich eine Katastrophe, das muss man ganz ehrlich so sagen. Also und bei Dönberg ist das ja in den letzten Wochen schon gang und gäbe gewesen, dass die Mannschaft aufgefüllt worden ist. Die hatten zum Beispiel ein Spiel auch in Viktoria-Rott, da haben sie 19-0 verloren. Und was da jetzt im Moment los ist, also das, was ich weiß, dass es mehrere Spieler gibt, die in der Vergangenheit in der ersten Mannschaft gespielt haben, nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen wollen, sondern in der zweiten Mannschaft spielen, weil sie mit dem Trainer nicht einverstanden sind, aus welchen Gründen auch immer. Mit Erdem Varol, das ist ja auch ein bekannter Name in Wuppertal. Und die erste Mannschaft dadurch auffüllen musste mit teilweise Jugendspielern. Und ich glaube, die haben auch eine gehörlosen Mannschaft. Und da waren auch einige mit dabei. Und jetzt hatten sie so wenig Spieler. Und aus der zweiten Mannschaft kam keine Unterstützung, dass sie das Spiel dann abgesagt haben.
Ja, kann man nur hoffen, dass es da irgendwie Vernunft ein, dass man sich immer wieder mal 11 Mann auf
den Platz bekommt. Ja, aber das ist gegenüber den anderen Mannschaften, die da unten sind, das ist nicht in Ordnung.
So, ein kleiner Rausschmeißer noch. Endet die Serie von Leverkusen zu Hause gegen Stuttgart ohne Xhaka?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Die haben jetzt in Dortmund in der 138. Minute noch ein Tor gemacht. Also mit dem Goalgetter Stanisic noch, was er bestimmt auch schon in den vergangenen 15 Jahren ein Tor geschossen hat. Nö, endet nicht.
Gegen die Bayern hat er eins gemacht.
Ja, aber die werden
macht nur wichtige Tore.
Die werden Also ich, mittlerweile muss ich auch sagen, ich habe auch damit meinen Frieden gemacht, da sollen sie einfach nicht verlieren, finde ich auch schön, ehrlich gesagt.
Also es könnte sein, dass diese Serie den Leverkusen am Ende noch sehr hilfreich ist, weil die Spannung immer noch da ist. Also die sind Meister und die spielen dann in Dortmund, steht 1-0 und dann jubeln die nach dem 1-1 so, als wenn sie gerade in dem Moment deutscher Meister geworden wären. Ich glaube,
das Gefühl war so.
Und ich glaube, diese Serie hilft denen auch weiter, die Spannung hochzuhalten, weil sie haben noch ein Pokalfinale und sie haben noch die Euroleague. Und solange sie ungeschlagen bleiben, ist das für einen Trainer, glaube ich, Gold wert, dass sie
die Serie machen 50 Spiele ohne Niederlage. Das ist, doch,
das ist das Ziel. Doch,
ja, das wird, das, dann sage ich jetzt mal voraus, wenn man jetzt nicht in Saudi-Arabien ist oder so, oder sonst wo, in Neuseeland, das wird es nie wieder geben. Das wird es nie wieder geben. Turin hat das 2012 geschafft.
Arsenal hat es mal saisonübergreifend, glaube ich, auch. Ja, aber nicht so viele Spiele, glaube ich.
Doch, Saison.
Eine Saison. Komplette Saison, okay.
Ohne Niederlage, aber nur in der Serie, so? Nur in der Liga.
Arsène Wenger, ja, genau.
Nur in der Liga, ja. Also in den Ligaspiele mit Jens Lehmann.
Mit Jens Lehmann, das stimmt, ja. Ja,
konnte auch mal, ja.
Kann auch gut. Dann hat er im Champions League-Finale den Fehler gemacht. Ja, so geht's. Aber sie sind bald fällig.
Du bist auch so eine Unke schon wieder, mein Gott.
Ja, mir ist das auch egal. Luther,
egal, in dem Moment, aber Andreas, in dem Moment, jetzt, was mir nicht mehr egal also ist, die Wahrscheinlichkeit egal. Ist natürlich, wird immer größer, dass
sie irgendwo ohne Chaka, ich sage ja jetzt klar. Einfach mal, die Serie reißt.
Dann, wenn wir einen Chaka hätten, wir hätten 20 Gegentore weniger, glaub mal. Was sagst du denn nebenbei?
Ich sag mal, die Serie reißt gegen Stuttgart.
Gegen Stuttgart?
Ja, und... Ja.
Also der Andreas lag ja sehr oft richtig diese Saison. Das muss man ja ganz
gesagt,
ehrlich
sagen. Wenn ja, aber der kommt damit solchen Weissagen wie zum Beispiel... Nächste Woche Sonntag ist Sonntag. Ja, so, dann kann ich auch.
Nächsten Samstag reißt die Serie. Ja. Und meine Liebe für Leverkusen, die ist so lange heiß gewesen, wie es darum ging, den Bayern die Meisterschaft wegzunehmen. Jetzt können sie von mir aus ruhig verlieren. Tut mir so ein bisschen leid, aber nicht so sehr.
Also ich habe noch nie von einem FC-Fan gehört, dass meine Liebe zu Leverkusen habe ich noch nie gehört.
Das sind so
Edelfans,
also
Lackschuhfans. Der Freund meines
immer
Freundes.
Immer da, wo der Erfolg
ist, bin ich auch. Der Feind meines Feindes und so. Ja, also wie gesagt, jetzt haben sie ihr Werk vollbracht und haben die Bayern...
Ich finde, die sollen jetzt einfach weiter nicht verlieren. Jetzt, ich bin auch kein Fan, aber ich finde, die spielen gut Fußball und ich finde, die haben es verdient. Und jetzt, da muss man fairer Sportsmann sein.
Sollen wir uns auf ein Unentschieden einigen?
Von mir aus gegen Stuttgart. Ja, dann werden sie weiter
umgeschlagen. Sie sind auch keine Übermannschaft, haben wir doch jetzt gestern gesehen.
Aber im Grunde genommen ist das ja ein Luxusproblem. Also, ob sie jetzt da mal ein Spiel verlieren
oder nicht. Nee, sollen sie auch die Europa League gewinnen.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja.
Alles Luxusproblem.
Ja, die hätten wir gern. Das ist auch ein anderes Thema, da muss man viel weinen. Das ist nicht gut.
Aber wir sehen uns dann, die harten WSV-Fans. Es wird bestimmt ein tolles Spiel Freitagabend. Südstadion, Flutlicht und der WSV gewinnt 2-3-0.
Ja, dann kann man ja nach dem Spiel im Bacchus, wenn es das noch gibt, gegenüber in der Kneipe, kann man ja vielleicht noch ein paar Kölsch trinken. Also so haben wir das früher immer gemacht.
Gedanke ist gar nicht schlecht, könnte man machen. Wenn das Wetter schön ist, denke ich mal darüber nach.
Alles gut, bis dann.
Bis dann,
wir werden berichten. Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.